Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Schön, sind die Reihen so voll. Ich bin ganz überrascht, freue mich natürlich. Einige haben das letzte Mal nicht dabei sein. Und ich darf vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen erzählen, wie es dazu kommt, dass ich über einen ersten Korintherbrief so ein bisschen eine Übersicht mache. Es ist ein Brief, der mich schon länger beschäftigt. Ich habe dann vom Armin Wunderli, der letztes Jahr eine Doktorarbeit gemacht hat, habe ich ein Manuskript bekommen. Er ist ein Dozent in Österreich für Religionslehrer. Und er hat mir das Manuskript über den 1. Korintherbrief gegeben. Das ist sehr gut ausgeschafft und sehr viel Material drin. Also das, was ich erzähle, ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern ich habe viel daraus rausgenommen. Und das hat mich total fasziniert. Auch zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass der erste Korintherbrief geschrieben worden ist. Und da haben wir dann festgestellt miteinander, letzten Sonntag, dass eigentlich der Initiator von diesem Brief eine Delegation war, die von Korinth gekommen ist. Das sind die Leute der Chloe gewesen, und der Sosthenes war vermutlich auch noch dabei gewesen, das ist mir nicht ganz sicher. Er war der gewesen, der damals vor dem Gallio Statthalter in Korinth zusammengeschlagen worden ist von den Juden nach dieser Gerichtsverhandlung und der Gallio nichts unternommen hat. Der Sosthenes war also auch dabei gewesen, das merkt man dann im Grußwort, also im ersten Kapitel, in den ersten paar Versen, grüßt der Paulus und der Sosthenes, gemeint von Korinth. Also es ist ein Brief, der aufgrund von Problemen, die in der Gemeinde Korinth vorhanden gewesen sind, geschrieben worden ist. Kann ich die Folie haben? Aha. Ah ja, Entschuldigung. Also wir sehen es hier, Korinth, Peloponnes, ist eine ganz wichtige Hafenstadt gewesen. Sie hat einen Verkehrsknotenpunkt gebildet zwischen Rom, Römischem Reich und Kleinasien. Es ist praktisch alles dort über den Hafen. Es hat einen West- und einen Osthafen gegeben. Und in dem West- und Osthafen sind Waren umgeladen worden vom einen Schiff auf die andere. Es hat also in Korinth Händler gegeben und es hat Sklaven gegeben, Leute, die haben das Material transportieren. Wir haben arm und reich gehabt. Was in Korinth ebenfalls war, ist, es war ein brutaler sittlicher Zerfall gewesen. Es hat dort sehr viel Prostitution gegeben und ein sehr gottloses Leben. Der Platos hat, wenn er von einer Prostituierten geredet hat, hat er von einem korinthischen Mädchen geredet. Also so ist das quasi dort, hat das quasi zum Alltag gehört. Der Paulus, der der Gründer war von der Gemeinde in Korinth, war mit der Gemeinde von Korinth sehr verbunden gewesen. Er hat sich als eine Art Vaterfigur gesehen. Und wenn der Brief auch zum Teil relativ harte Wendungen drinnen enthaltet, wir werden einer von denen uns noch zuwenden, wo wahrscheinlich wenig bepredigt wird. Aber ich denke, es gehört einfach auch ein bisschen zum Wissen, was mit dem Paulus war, wie er das alles erlebt hat. So sieht man bei ihm einen besorgten Vater. Hintendran ist nicht irgendeine brutale, überhebliche Art, sondern es ist eine besorgte, es ist eine Sorge. Beziehung von Paulus zu den Korinther können wir erahnen, wenn wir im 4. Kapitel, Vers 14 lesen, ich beschreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch auf den rechten Weg zu bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Das ist die Motivation, warum dass er sich auch so zum Fenster auslehnt. Was bei diesem Brief ja noch speziell ist, ist, der Brief erwähnt die Botschaft überbringen. Die quasi rätschen. Und es ist nicht einfach ein Rätschen, sondern es ist auch wirklich eine Hilfe holen. Eine Hilfe holen von diesen verschiedenen Parteien, die es gegeben hat. Wir haben gesehen letzten Sonntag, dass es Parteien gegeben hat. Die einen haben zum Apollos gehabt, die anderen haben zum Petrus gehabt, die dritten haben zum Paulus gehabt und die vierten haben gefunden, nein, es ist eigentlich Christus. Und Paulus sagt dann, ja, geht es euch eigentlich noch? Ist denn Christus zerteilt? Es geht doch immer um Christus. Wir spielen doch keine Rolle, wir sind doch nur Diener. Es ist vielleicht ein bisschen verrückt, dass er sich das quasi anmaßt, er sei quasi eine Vaterfigur. Und selbst wenn ihr doch tausende von strengen Aufsehern hättet, so schreibt er, so doch nicht viele Väter. Denn durch Jesus Christus und durch das Evangelium bin ich euch zum Vater geworden. Er sieht sich als eine Vaterfigur. Und aus dem heraus müssen wir das alles auch verstehen, wie er schreibt. Und ich denke, immer wenn es auch um Führung geht, geht es immer nur aus einer solchen Position, aus einer Position von der Liebe. Wie ein Vater zu den Kindern. Wie ein liebender Vater zu den Kindern. Wir haben manchmal vielleicht ein verzerrtes Vaterbild von dem, was wir selber erlebt haben oder was erlebt worden ist. Aber der himmlische Vater ist ein gütiger Vater. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Sein liebster Sohn. Ein Sohn, ein Vater ist das. Ein weiterer Punkt, der uns zeigt, wie unglaublich verbunden dass der Paulus war, ist die Tatsache, dass die Gemeinde zu Korinth 4 Briefe bekommen hat. 2 haben den Weg in die Bibel gefunden. Der erste, sogenannte 1. Korintherbrief, der wird im 1. Korinther 5, 9 erwähnt. In meinem vorigen Brief. Er hat dann also schon einmal einen Brief geschrieben. Und da haben sie offensichtlich nicht ganz richtig verstanden, weil er schreibt dort: Habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Menschen haben sollt, die in sexueller Unmoral leben. Damit habe ich nicht die unmoralischen Menschen dieser Welt gemeint, die Habgierigen, die Räuber oder die Götzenanbeter, sonst müsstet ihr diese Welt ja verlassen. Nein, ich meinte in dem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemandem haben sollt, der sich Bruder nennen lässt und trotzdem in sexueller Unmoral lebt oder ein habgieriger Mensch ist oder ein Götzenanbeter, ein Verleumder, ein Trinker oder ein Räuber. Mit solch einem Menschen sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Das sind ziemlich harte Worte. Das ist knallhart. Wie ist das möglich, dass ein Paulus im gleichen Brief, wo er einen literarischen Höhepunkt vom 1. Korinther 13 über die Liebe, das ist im gleichen Brief, hier so hart redet? Offensichtlich haben die Korinther ihn falsch verstanden bis im 1. Brief und er müsste hier einiges korrigieren. Das ganze Kapitel 5, wir werden dann da noch ein paar Vers daraus lesen, zeigt das ganz deutlich, wie hart das der Paulus hätte können sein. Es ist wahrscheinlich eins der härtesten Kapitel überhaupt. Und es wird dort die ganze Gemeinde zur Rechenschaft gezogen. Dann kommt der 2. Korintherbrief, das ist der, wo wir jetzt drüber reden. Das ist unser 1. Korintherbrief, ist eigentlich der 2. Brief an die Korinther. Da ist Gegenstand von dieser Predigt. Und dann im 2. Korintherbrief, im 2, Kapitel 2, Vers 4, erwähnt der Paulus einen Tränenbrief. Ich habe euch einen Tränenbrief geschrieben, wenn man vermutet, dass der Titus da überbracht hat. Und das ist nochmal ein Brief gewesen, wo der Paulus darum gerungen hat, dass die Korinther auf den rechten Weg kommen. Dass sie die sündigen Weg verlassen und dass sie einen Weg einschlagen mit dem Herr zum Herr. Und dann kommt der 2. Korintherbrief. Also insgesamt kennen wir 4 Briefe. Und das zeigt, mit was für einer Fürsorge und mit was für einem Engagement der Paulus hinter diesen Korinther gestanden ist. Und man muss sich vorstellen, der Korintherbrief, den wir jetzt darüber reden, den hat er aus Ephesus geschrieben. Aus Ephesus, wo er selber in einer grossen Spannung war, wo er selber unter einem enormen Druck war, wo er selber gelitten hat. Und ausgerechnet da bekommt er solche Nachrichten von Korinth. Und er ist kompromisslos. Er fordert eine Konsequenz vorgehen gegen einen Missstand, wo in der Gemeinde sind. Man hört überhaupt schlimme Dinge von euch. Ihr duldet eine derartige sexuelle Unmoral in der Gemeinde, wie sie nicht einmal unter gottlosen Völkern vorkommt. Dass nämlich einer mit seiner Stiefmutter zusammenlebt. Und dann seid ihr noch eingebildet, ihr solltet vielmehr traurig sein und den, der so etwas getan hat, aus eurer Gemeinschaft ausstoßen. Ich bin zwar nicht persönlich bei euch, doch im Geist bin ich anwesend und habe schon das Urteil über den gefällt, der so etwas Schlimmes getan hat. Wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus Christus zusammenkommt und ich im Geiste bei euch bin und der Herr Jesus mit seiner Kraft gegenwärtig ist, dann soll dieser Mensch im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan ausgeliefert werden, damit sein Körper zugrunde gerichtet, sein Geist aber im Gerichtstag des Herrn gerettet wird. Euer Selbstruhm ist wirklich unangebracht. Wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Reinigt euch also vom alten Sauerteig, fegt jeden Krümel davon aus, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Denn auch unser Passahlamm ist geschlachtet worden, Christus. Wahrscheinlich ist das eine der seltensten bepredigten Stellen. Und es ist wirklich so. Es ist ein harter Text. Es ist auch nicht ganz klar, was mit dieser Formulierung dem Satan übergeben gemeint ist. Die Ausleger sind sich nicht einig. Im 1. Timotheus 2, Vers 20 schreibt der Paulus das nochmal. Er schreibt das dort gegenüber einem Ehepaar. Wir wissen nicht, was die Umstände gewesen sind, wir wissen nicht, was dort gelaufen ist, aber dort wird auch ein Ehepaar so quasi im Satan übergeben. Am ehesten, da sind, schreiben die meisten, so, am ehesten ist ein Ausschluss aus der Gemeinde zu verstehen, mit der aller Härte und Konsequenz, also ein richtiger Abbruch von den Verbindungen, von allen Verbindungen. Ja, der Sauerteig, der Sauerteig, das ist so eine Sache. Wenn man Sünde toleriert und man putzt sie nicht raus, dann durchsäucht sie den ganzen Teig. Und das ist so ein Geheimnis hinter dieser Strenge. In Paulus geht es um die Gemeinde, es geht um alle. Und er kann es nicht zulassen, dass Sünde toleriert wird. Und gerade sexuelle Sünde, was hier noch interessant ist, ist, es ist nur von ihm gedreht, von der Frau. Von der Stiefmutter ist dreht nicht. Sie wird nicht erwähnt. Man geht dort davon aus, dass sie gar nicht Mitglied war von der Gemeinde. Sonst wäre sie auch erwähnt worden, das ist ziemlich sicher. Aber es geht darum, den Sauerteig rauszuputzen. Und die Verbindung zum Passahlamm war für die Juden dort völlig klar gewesen. Denn vor dem Passahlamm, bevor sie das Passahlamm gegessen haben, haben die Juden die ganze Wohnung, das ganze Haus geputzt. Sie haben alles geputzt und es hat kein Brotkrümel, keine Reste, nichts dürfen im Haus sein, bevor man das Passahlamm gegessen hat. Also die Juden haben das Bild sehr gut verstanden. Gründe zum Ausschluss aus der Gemeinde. Wie hart sind hier zum Teil die Aufzählungen? Es ist nicht nur sexuelle Unmoral, es ist Habgier. Es ist Götzenanbetung. Ein Verleumder, ein Trinker, ein Räuber, einer, der sich Sachen aneignet, die ihm nicht gehört. Mit solchen Menschen sollt ihr nicht einmal essen. Da müssen wir uns selber an der Nase nehmen. Wo stehen wir? Wo stand ich? Auch der Umgang mit diesen ganzen Sachen ist Jesus darauf eingegangen. Dort beschreibt Jesus, wie das geschehen hat. Matthäus 18, 15 lesen wir, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Da sehen wir die Liebe, da sehen wir auch das Ziel von der Strenge, von der Ermahnung. Es geht darum, den Bruder zurückzugewinnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei andere mit und gehe noch einmal zu ihm, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn er auch dann nicht hören will, bringt die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandelt ihn wie einen Gottlosen oder Betrüger. Ich versichere euch, alles, was ihr hier auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Es ist noch spannend, die Verse 19, 20 kennen wir sehr gut, aber die Verse 15, 16, 17, die sind uns vielleicht nicht so geläufig, aber sie gehören zusammen. Sie sind in einem Zusammenhang. Und das ist ein Stück weit auch das Schöne, weil ich denke, es ist nicht nur das Ermahnen und das Korrigieren, es ist auch das Beten, das Ringen. Ich bin überzeugt, der Paulus hat gebetet, er hat gerungen, er hat nicht nur geschrieben. Und ich denke, auch viele in der Gemeinde dort haben gebetet und gerungen. Und das bewirkt etwas, das Beten bewirkt etwas. Ich habe mich sehr gefreut, letzten Dienstag. Bobby und Beryl haben hier eine Gebetsstunde organisiert. Und ich denke, man könnte das durchaus diesen Dienstag auch nochmal machen. Weil im Gebet steckt so viel Kraft. Und wir brauchen das Gebet. Wir haben so viel erlebt jetzt in unserer Gemeinde, wo uns blockt. Und auch Martin Rühl weiss ich nicht so genau, wie es ihm geht. Ich habe kurz mit der Nena Kontakt gehabt. Ich darf ihn nächste Woche besuchen. Ich weiss aber nicht, ob er immer noch auf der Intensivstation ist. Ich weiss nicht, wie es ihm geht. Er ist nicht mehr auf der Intensiv. Ah, das ist wunderbar. Ja, er ist sehr schwach, ja, das ist anzunehmen, nach so vielen Operationen. Das ist unglaublich. Aber hier sehe ich einfach auch eine grosse Macht im Gebet. Und wir bleiben einfach da, wir lassen nicht los. Wir lassen nicht los. Was wichtig ist, was in Paulus wichtig ist, die Gemeinde soll die Sünde nicht einfach zudecken, soll die Sünde nicht einfach schönreden, man soll nicht wegschauen. Man soll den Bruder auf die Ordnung aufmerksam machen, dabei aber nicht vergessen, den eigenen Balken aus dem Auge zu nehmen, bevor man den Splitter vom Bruder aus dem Auge nehmen will. Natürlich bewegt das die Theologen, was hier in der Bibel steht, sehr. Und es gibt hier so eine Zusammenfassung von einem Wry, der geschrieben hat, warum ist Gemeindezucht notwendig? Warum braucht es das überhaupt? Es wäre doch viel angenehmer, man könnte einander immer auf die Schulter knopfen und einander einfach gern haben und es schön haben miteinander. Warum gemurzt Gemeindezucht? Er kommt zu dem Schluss, die Verherrlichung Gottes durch Gehorsam gegenüber seinem Wort. Es geht immer darum, Gott zu verherrlichen. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, 1. Korinther 10, 31 ist es, glaube ich, was heisst, alles, was wir machen, ob wir essen oder trinken, alles sollen wir zur Ehre Gottes machen. Es hat alles immer den Fokus von der Ehre Gottes im Sinn. Das ist ganz wichtig. Es geht immer um die Ehre Gottes. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Es geht immer um die Ehre Gottes. Denn der zweite Punkt, die Hilfe für den Sünder mit dem Ziel der Wiederherstellung. Was gibt es Grossartiges, als das zu erleben, dass ein junger Mann oder eine junge Frau oder ein alter Mann oder eine alte Frau wieder auf den Weg zurückkommt mit dem Herrn. Wenn ich an meine Kinder denke, dann noch eine, bewegt mein Herz das sehr. Mein Sohn Christoph ist nicht auf dem Weg mit dem Herrn. Und das bewegt mich und blockt mich sehr. Ich hoffe, dass da etwas passiert. Ich denke, aus dieser Haltung, aus der Haltung von meinem Vater zu meinem Kind muss das passieren. Die Reinhaltung von der Kirche und ihrem Gottesdienst. Wenn wir das nicht machen, verlieren wir den Segen vom Herrn. Wenn wir das nicht machen, schleichen sich Irrtümer ein. Wenn wir das nicht machen, sind wir unglaubwürdig. Das ist der Punkt 4. Die Glaubwürdigkeit Jesu Christi und seines Leibes gegenüber den Mitgliedern und den Außenstehenden. Auch, dass wir andere nicht versuchen, in ähnliche Sachen hineinzurutschen. Und nicht zuletzt das Abwenden vom Gericht Gottes gegenüber einer örtlichen Gemeinde, so wie wir das in der Sendschreiben, in der Offenbarung finden, das ist nicht einfach eine Theorie, das ist tatsächlich so. Die Gemeinde heisst ja Ekklesia und Ekklesia heisst die Herausgerufene. Also wir sind rausgerufen. Aus was sind wir rausgerufen? Aus dieser Welt, aus der Sündhaftigkeit, die in dieser Welt drin ist. Im Johannes 15, 18 sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Das Usegröfe sie, das Ekklesia, das Gemeinde sie, das ist eine Berufung. Eine Berufung, sich zu trennen von der sündigen Welt. Eine sündige Welt, die gleichzeitig auch zerstört. Sie macht kaputt. Das soll unsere praktische Ausrichtung sein, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im ganz persönlichen Leben. Es geht nicht darum, gerettet zu werden oder das Heil zu haben, sondern es geht darum, im Leben von Jesus Raum zu geben und selber Frucht zu tragen, Frucht zu bringen. Was wunderbar und tröstlich ist, ist im 2. Korinther 2, Vers 4, da sehen wir: Ich schrieb euch damals aus großer Bedrängnis und innerer Beklemmung mit vielen Tränen. Aber ich wollte euch nicht traurig machen. Ihr solltet vielmehr sehen, wie sehr ich gerade euch liebe. Verzeiht dem, der seine Einstellung geändert hat. Da hat etwas geändert. Da ist etwas gut geworden. Wenn jemand Kummer gemacht hat, dann hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder weniger, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Für den Betreffenden genügt nun die Strafe, die ihm die Mehrheit von euch auferlegt hat. Jetzt solltet ihr eher verzeihen und trösten, damit er nicht in Verzweiflung getrieben wird. Wieder spüren wir die Liebe da. Deshalb bitte ich euch, beschließt ihn wieder in Liebe anzunehmen. Denn ich habe euch ja das deshalb geschrieben, weil ich prüfen wollte, ob ihr meinen Weisungen in alle Folge leistet. Aber wem ihr vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe vor Christus um euretwillen verziehen, wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen hatte. Damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Wir wissen ja, was seine Absichten sind. Es ist nicht immer so, dass eine strenge Massnahme durch einen Umkehrer, durch eine Buße vom Betroffenen belohnt wird. Aber in diesem Fall können wir mit Freude feststellen, das gibt's. Und das ist schön. Das ist wunderschön. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin überzeugt, dass viele darum gebetet haben. Es ist gescheiter, wie hinten rumschwätzen. Es ist gescheiter, wie jemanden zu verurteilen und zu verdammen. Es ist gescheiter, wir gehen in Stille miteinander und beten und ringen um die Person. Denn zuletzt geht es immer um die Ehre Gottes. Es ist interessant, ich habe das schon ein paar Mal festgestellt, wenn die Leute von unserem Umfeld uns beobachten, uns persönlich oder auch uns als Gemeinde, dann wissen sie ganz genau, wenn sie wissen, dass du oder ich, dass wir Christen sind, dann wissen sie ganz genau, was sie von uns können erwarten. Welches Verhalten sie von uns können erwarten. Und es ist durchaus möglich, dass sie das auch testen. Ich mag mich erinnern, als ich noch in der Zibergeige war, hat man von mir verlangt, dass ich mit einem unfertigen Programm hätte nach Manchester fliegen und das dort installieren. Und ich hatte dort einen Streit mit meinem Chef und gesagt, los, das ist nicht in Ordnung, es ist einfach noch zu früh, das Programm ist noch nicht fertig, ich möchte nicht, dass wir jetzt da hingehen. Er hat gesagt, ich bin der Chef und du gehst. Und dann ist etwas Seltsames passiert. Der Werkleiter von Manchester hat mir angerufen, hat gesagt, Herr Seitzinger, ich habe eine Liste von all denen, die von Basel auf Manchester fliegen, sie sind dort drauf. Warum kommen sie und ist es richtig, dass sie kommen? Okay. Dann hat er gesagt, nein, es ist nicht richtig, dass sie kommen. Und ich war vorher der Kronprinz vom Chef. Nachher bin ich nicht mehr gesehen. Von dort weg hat er mich gar nicht mehr gern gehabt. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass ich gleich eine Stelle gekriegt habe. Das ist noch eine Story für sich. Er steht schon zu seinen Kindern. Aber manchmal checken sie es und dann testen sie, wie weit du gehst. Ich habe so eine Übersicht gemacht über den 1. Korintherbrief. Es ist unmöglich, in so kurzer Zeit über alle die verschiedenen Themen, die angesprochen werden, zu reden. Es ist ein erster Teil, wo Probleme angegangen werden, wo durch die Leute der Chloe und der Sosthenes in Paulus übermittelt werden. Das ist eine mündliche Überlieferung. Vom Kapitel 7 an merken wir, dass der Paulus einen Brief bekommen hat von den Korinthern. Und in diesem Brief sind Fragen gestanden. Und wenn man dann in diesem Kapitel 7 schaut, dann ist es noch spannend. Die schriftlichen Fragen von den Korinther, die nennen so. Nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. In was für einem Kontrast steht das zu dem, was der Paulus im Kapitel 5 sagen muss? Da spüren wir, wie in dieser Gemeinde eine Spannung war. Mit verschiedenen Ausrichtungen. Die einen haben sich alle Freiheiten genommen. Und die anderen haben gefunden, nicht einmal heiraten, das kannst du gar nicht machen, das ist schon Sünde. Alles haben wir in dieser Gemeinde. Es ist ganz verrückt. Und wenn man dann vom Kapitel 7 an liest, mit welcher Liebe der Paulus auf die verschiedenen Fragen, die wichtig sind für das Gemeindeleben, wie er auf die verschiedenen Fragen eingeht und wie ausführlich er das macht, ich finde das grossartig. Mich hat das total begeistert. Und ich hoffe, ich kann die Begeisterung ein bisschen überbringen. Wenn ihr Zeit habt, leset das. Es ist mega spannend. Vielleicht im Kontext zu Apostelgeschichte 17, 18, 19, 20 und dann der erste Korintherbrief. Es ist mega spannend. Aber wir sehen hier wirklich eine grosse Spannung. Und ich bin überzeugt, dass alle die Fragen, die hier erwähnt werden, das geht bis zu den Geistesgaben, das geht bis zur Diskussion auf Verstehung, ja oder nein, das ist im Kapitel 15. Das würde ich dann gerne am 5. August ein bisschen anschauen, weil das ist nochmal ganz eine schöne Ausbreitung vom Thema Auferstehung. Würde ich das dann gerne ein bisschen anschauen. Ich finde es fantastisch, wie der Paulus das alles entwickelt. Und wird jetzt hier in der restlichen Viertelstunde noch ein bisschen auf eine Kernaussage von dem ersten Teil kommen. Und zwar eine Kernaussage, Kathi hat das schon erwähnt. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das lesen wir im 1. Korinther 3, 9. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich es als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er baut. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das ist so ein Schlüsselvers. Ganz dick unterstrichen soll das sein. Es gibt kein anderes Fundament außer Jesus Christus. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seinen Bestand geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Ja, das tönt ja gut, aber als ich bei mir umgebaut habe, hatte ich Pläne gehabt, da hatte ich Material gehabt, ich hatte Vorschriften gehabt, wie man mit dem Kit umgeht und wie man den Beton anmacht. Und wie ist denn jetzt das da mit dem Bauen auf das Fundament? Das ist eben noch spannend. Weil das Fundament ist ja nur ein Bild. Und so Bilder gibt es noch mehr. Was noch spannend ist bei diesem Bild, im Petrusbrief lesen wir, ihr wisst ja, das ist der erste Petrus, glaube ich, 2, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem sinnlosen Lebensstil befreit worden seid, den ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Schon vor Erschaffung der Welt ist er zu diesem Opfer ausgesucht worden. Wegen euch aber ist er erst in dieser letzten Zeit erschienen. Vor Erschaffung der Welt, also das Fundament, Jesus, ist vor der Schaffung von der Welt schon festgelegt gewesen. Rettung durch Jesus, der Plan, ist schon vor Grundlegung von der Welt festgelegt gewesen. Und so ist es auch klar gewesen, dass nur auf diesem Fundament eine Gemeinde, aber auch ein persönliches Leben kann gebaut werden. Was bedeutet das Fundament? Ich will das Bild noch ein bisschen weiterziehen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen ein Durcheinander im Sinn von verschiedenen Bildern verwenden, aber es ist irgendwie, es gehört einfach zusammen. Im Johannes 1,1 steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es ist noch spannend. Das, was hier vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, auf das kommt die Wissenschaft auch immer mehr. Man sagt, dass die Information eine ganz wesentliche Grundgröße ist vom Leben. Ohne Information gibt es kein Leben. Ohne Information funktioniert auch der Kosmos nicht. Alles ist in einem Zusammenhang. Und das hat vor 2000 Jahren schon einer geschrieben, der Johannes. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. So wie wir hier durch den Johannes in die Ursprünge zurückgeführt werden, ganz an Anfang vor allem, so gehört auch zu dem Anfang der Entscheid Gottes, sein Sohn Jesus vor Grundlegung der Welt als Erlöser, als Opferlamm auszusuchen. Und das ist die Liebe Gottes. Sein geliebter Sohn hat er in die Erde geschickt. Der elendigste von allen Tod von damals musste jetzt sterben. Und diese Tatsache findet man wie einen roten Faden vom 1. Mose bis zur der Offenbarung durch die ganze Bibel. Es geht immer um Jesus. Jesus ist das Zentrum. Er ist das Fundament. Er ist das Wort. In ihm sind alle Informationen. Alles ist in ihm. Er ist der Bauplan. Und er ist das Fundament. Er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist im gleichen Kapitel, in dem ersten Kapitel vom Johannes. Das ist ein bekannter Vers, viele können das auswendig. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist der Startpunkt. Das Fundament ist gelegt. Ich weiß, glaube nicht, was er klopft. Geben wir einmal Mühe. Das Fundament ist gelegt und das Wort ist da. Das ist der Bauplan. Mit dem bauen wir unsere Leben. Das geht nur, wenn man sich mit dem Wort auch auseinandersetzt. Das geht nur, wenn man das Wort auch liest. Was nutzt der beste Plan, wenn man einfach so nach Gefühl baut? Das kommt nicht gut. Es braucht einen Plan. Und der Konstruktionsplan von unserem Leben, von dir persönlich und von der Gemeinde, ist das Wort. Das gehört zu dem Fundament. Wenn wir nach dem Wort auf dem Fundament bauen, dann ist es kein Holz und Stroh, das verbrennt. Dann sind es Edelsteine, dann ist es Gold und Silber, das Bestand hat. Nochmal, 1. Johannes 1, 14. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Schon allein über das könnte ich meinen ganzen Gottesdienst füllen. Schon allein nur das Thema von der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn. Sagt euch der Name Ichabod etwas? Wem sagt der Name Ichabod etwas? Zwei Personen, spannend. Ja. Die Söhne von Eli damals beim Samuel, die sind mit der Bundeslade in den Krieg gezogen. Und die Bundeslade ist von den Philistern geschnappt worden. Die zwei Söhne von Eli, die sind gestorben. Und der eine von ihnen ist hochschwanger gewesen, kurz vor der Geburt gestanden. Vom Sohn von Eli. Und wo die Botschaft kam, ist, die Bundeslade ist weg, hat sie eine Geburt gehabt, sehr eine schwere Geburt, und ist bei dieser Geburt gestorben. Und bevor sie gestorben ist, hat sie im Kind den Namen Ichabod gegeben. Und Ichabod heisst, die Herrlichkeit des Herrn ist von uns gewichen. Das ist dann mühsam, wenn es so heiß ist. Da wünsche ich uns, dass wir einen ganz anderen Namen tragen dürfen. Ein Name, der uns die Herrlichkeit noch bevorsteht. Die ganz große Herrlichkeit, die noch wird kommen, wenn wir dann eines Tages beim Herrn sind. Er, das Wort, wurde Mensch. Ein Wunder, eins mehr. Beschäftigen wir uns mit dem Wort, ziehen wir das rein, jeden Tag. Es ist wie Essen. Und je mehr das ich esse, desto mehr kriege ich Appetit. Ich finde es fantastisch. Je tiefer, dass ich mich einsenke, Elina, du hast jetzt so einen Kurs gemacht, wo dir gelehrt haben, auch die Zusammenhänge herauszufinden. Es gibt ganz tolles Material, das man verwenden kann, wo man nicht alles selber erarbeiten muss. Das kann man gar nicht. Es gibt ganz tolle Auslegungen, die sind zum Teil online, die sind sogar gratis. www.sermon.de, dort findest du ganz tolle Sachen. Findest du auch Predigten. Predigten, die man hören kann. John MacArthur zum Beispiel, der auf Deutsch übersetzt wird. Fantastische Predigten. Kann man sich reinziehen. Hervorragendes Material. Ich habe nicht nur die Auslegungen von Armin Wunderli, ich habe also auch Auslegungen, die ich dort herunterladen konnte. Es gibt dort eine Auslegung zum Neuen Testament, die gratis ist, die man als PDF herunterladen kann. Und das ist sehr gutes Material. Ich habe das auch benutzt für den Gottesdienst. Also ich habe nicht nur ein Manuskript, ich habe mehrere. Und wie gesagt, je mehr dass ich eintauche in die Geheimnisse, in die Zusammenhänge, desto faszinierter bin ich, wie intelligent die Bibel ist. Und was eben auch noch spannend ist, also wenn ich jetzt die Bibel geschrieben hätte, dann hätte ich die Sachen ausgelassen, die so negativ sind. Also das ist ja peinlich. Aber nein, in der Bibel stehen sie drin. Auch das mit einer Placebo steht drin. Und so weiter. Es ist so ehrlich. Das Buch ist fantastisch. Und es zeigt uns einfach auch, wie unglaubliche Chance das ist. Gerade das Peinliche mit der Placebo. Ja, gehen wir mal im Matthäus-Evangelium im Geschlechtsregister schauen. Dort wird Placebo erwähnt als eine von diesen vier Frauen im Geschlechtsregister Jesu. Ist noch spannend. Eine wunderbare Gnade, mit dem Herrn unterwegs zu sein, als ein Kind von ihm. Möge die nächste Woche, die nächste Zeit, die Ferienzeit, gerade Kinder oder Jugendliche, euch motivieren, zu graben in dem Schatz, der so reich ist. Der Herr hat uns ausgerüstet mit etwas ganz Fantastischem. Und eigentlich haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben. Und der Paulus schreibt, wir sollen einheitlich sein im Geist. Einheit in der Ausrichtung. Und ich habe das letzte Sonntag schon erwähnt und ich sage es nochmal. Wir haben uns einmal auf die Fahne geschrieben. Wir möchten gerne Licht und Salz sein im Leimental. Wollen wir doch auch beten darum. Wollen wir doch ringen darum, dass wir das dürfen erleben. Wie auf einmal die Räume hier viel zu klein werden. Wie auf einmal ganz viele Leute hier hinkommen, das Wort Gottes hören. Wie wir dürfen erleben, wie Menschen sich dem Herrn zuwenden. Ich mache im Moment ganz eine interessante Begegnung. Ich habe das nicht gesucht, das ist irgendwie einfach passiert. In unserer Strasse wohnt ein Syrer, der Faura, Salotmann. Und er kommt mich fast jeden Tag besuchen. Das ist manchmal fast ein bisschen schwierig. Er ist Moslem, er ist aber sehr offen. Und wir reden auch über den Glauben. Und vor etwa 3 Wochen habe ich ihm ein neues Testament auf Arabisch gegeben. Ich bin froh, wenn er auch hier im Glauben dahinter steht. Im Gebet dahinter steht, dass der Mann, dass seine ganze Familie zum Glauben kommt. Am Samstag vor einer Woche sind Kathy und ich dort gewesen. Eigentlich haben wir ihm Danke sagen, weil er hat in der Ferienzeit unsere Blumen gegossen. Er war dann aber nicht dort gewesen. Und wir sind dann dort bei dieser Familie gewesen. Luther, also Frauen, die so Türchen angehaben. Und es war irgendwie noch sehr spannend gewesen. Die haben sich mega bemüht. Die haben uns Orangensaft offeriert, Guzzeli angestellt und haben einen Kaffee gekocht. Wir haben dann mal gehen wollen. Nein, wir sollen jetzt bleiben. Sie haben jetzt gerade einen Kaffee gemacht. Und dann haben wir mit ihnen geredet. Und das war ganz eine herzliche und eine schöne Begegnung. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich denke, Gott will uns brauchen. Gott möchte, dass wir seine Boten sind. Der Herr möge uns Gnade geben dazu. Amen. Ich tue noch beten. Ja, danke, Herr, für dein wunderbares Wort. Und es ist so offen und so ehrlich. und wir spüren uns immer wieder drin. Und betroffen sind wir, wenn es auch gerade um die harten Szenen geht, wo wir immer wieder sehen, oh, da könnte auch ich dabei sein. Auch in meinem Leben ist nicht immer alles so, wie es sollte, Herr. Und da bin ich so froh, dass wir zu dir gehen können, dass bei dir Vergebung ist, dass wir unsere Leben können korrigieren können, dass wir können vorwärts gehen mit dir, Herr. Und dass du uns willst brauchen, obwohl wir so sind, wie wir sind. Das ist unglaublich schön. Ja, so bitte ich darum, Herr, dass du uns in der kommenden Zeit segnest und dass das Wort unser Leben prägt, Herr. Dass du unser Lebensfundament bist und dass wir aus deinem Wort innen darauf bauen. So, dass es Bestand hat in alle Ewigkeit. Und so bitte ich auch für alle die, die jetzt nicht haben können da sein, die in der Ferien sind, die unterwegs sind, dass du bei ihnen bist und dass du ihnen begegnest und ihren Glauben stärkst und ihnen Freude gibst, vielleicht auch sogar Möglichkeit, mit einem Feriengast, mit jemand anderem über dich zu reden, wie wunderbar du bist und wie du das Heil bist und der Retter von der Welt. Ja, da bitten wir dich darum, Herr, dass du uns da alle zusammen segnest, im Weg mit dir, zu dir, Herr. Amen.